Es gibt eine unglaubliche Tatsache und die besteht darin, dass Gott keinen Plan B hat. Bei Gott gibt es nur einen Plan A, aber keinen Plan B. Es gibt diesen einen exakten Plan A, dass das, was wir gesungen haben, dass alle Welt hören soll, wie gut Gott ist, dass das durch seine Nachfolger und Nachfolgerinnen geschehen soll, durch die, die sich Christen nennen. Wir warten als Christen nicht darauf, dass eines Tages ein Zettel vom Himmel fällt, auf dem alles steht. Wir befinden uns zwischen Ostern und Himmelfahrt. Ostern, Jesus gekreuzigt, auferstanden, Himmelfahrt. Jesus kehrt zu seinem Vater zurück. Wir feiern es in einigen Tagen. Und damals, als Jesus zurückgekehrt ist, am ersten Himmelfahrt sozusagen, als er zurückgekehrt ist zu seinem Vater, da hinterließ er dieser Welt die Gemeinde. Er hinterließ nichts anderes. Er hat gesagt, Leute, wenn alle Welt erfahren soll, dass es einen Gott gibt, der die Menschen liebt und der die Menschen nicht verurteilen will, sondern sie retten will und lieben will, wenn diese ganze Welt es erfahren soll, liebe Gemeinde, macht es dieser Welt bekannt. Jetzt kann man darüber geteilter Meinung sein, ob das eine gute Idee von Gott war oder nicht. Aber es gibt keine andere, es gibt keinen anderen Plan. 42 Tage Leben für meine Freunde ist genau ein Hineingehen in diesen Plan A, weil es keinen Plan B gibt. 42 Tage Leben für meine Freunde nimmt uns mit in diesen Gedanken Gottes, dass wir es sind, die Menschen erzählen sollen, hey, es gibt einen Gott, der liebt dich. Es gibt überhaupt einen Gott. Das ist für manche vielleicht der erste Schritt. 42 Tage Leben für meine Freunde ist aber kein Rezept, das uns zu einer besseren Gemeinde macht. Und 42 Tage Leben für meine Freunde ist auch kein 6-Punkte-Programm, nach dessen Bewältigung Gott dir auf die Schulter klopft und sagt, Mensch, hast du das toll gemacht. 42 Tage Leben für meine Freunde ist auch kein Rezept, wie dein Glaube besser wird, wie du im Glauben wächst, wie dein Glaube noch stärker wird und du in den Stürmen des Lebens standhalten kannst. Manchmal gibt es dieses Denken, dass die Gemeindeleitung, die Predigt, der Pfarrer dafür verantwortlich ist, dass ich im Glauben wachse. Das ist Quatsch. Das stimmt nicht. Ich kann nicht die Gebete sprechen, die du sprechen solltest. Das ist deine Aufgabe. Ich kann nicht für dich die Bibel lesen, weil ich glaube, dass Gott dadurch zu dir sprechen will. Wessen Aufgabe ist es? Das ist deine Aufgabe. Ich kann auch nicht für dich in den Gottesdienst gehen. Das ist jetzt doof, weil heute Morgen bist du da. Von daher herzlichen Glückwunsch, alles richtig gemacht. Aber ich kann ansonsten nicht für dich in den Gottesdienst gehen. Ich bin meistens eh da. Es ist deine Aufgabe. Versteht ihr? Ich kann nicht für dich glauben, für dich Menschen von Jesus erzählen, für dich evangelistisch sein. Das geht nicht. Ich kann nicht für dich den Trost empfangen, den der Glaube gibt. Ich kann nicht für dich die Kraft empfangen, die der Glaube gibt. Das kannst nur du, das ist deine Aufgabe. Judas. Ja, jetzt habe ich einen Witz verpasst. Hier. Ha? Sollen wir einen Platz tauschen? Das ist übrigens das, was in Psalm 8 steht, wo es heißt, aus dem Munde der Säuglinge hast du dir ein Lob zubereitet. Judas, der in unseren Sprachgebrauch schon als der Verräter eingegangen ist, der hatte den besten Pastor, er hatte den stärksten Leiter und er hatte den treuesten Freund in Jesus, den man sich nur vorstellen kann. Und trotzdem hat er versagt. Es geht nicht um das, was um uns rum ist. Es geht nicht um Programme, um Projekte, um Kampagnen. Es kommt auf unsere Haltung an. Und meine Bitte ist, dass du diese Aktion, die wir übrigens nicht nur im Erwachsenengottesdienst machen, sondern die Kinder parallel im Kindergottesdienst werden sich die nächsten 6 Wochen auch damit beschäftigen. In der Jugend wird das auch in den nächsten 6 Wochen Thema sein. Als ganze Gemeinde machen wir uns darüber Gedanken. Und meine Bitte ist, dass du nicht passiv, sondern aktiv mit dabei bist. Dass du nicht sagst, ja, mal gucken, was kommt, sondern dass du dich bewegen lässt, dass du mit drin bist. Sei nicht passiv, sondern aktiv in dieser Kampagne mit dabei. Denn diese Predigtreihe, ich habe es gesagt, ist kein Rezept. Sie nimmt uns mit hinein in den Herzschlag Gottes. Der Herzschlag ist das, was einen Menschen ausmacht, seine tiefste Sehnsucht, sein größtes Anliegen. Das ist mein Herzschlag. Wofür schlägt Gottes Herz? Jesus hat es uns einmal verraten. In Lukas 19 sagt Jesus, der Menschensohn ist gekommen, Verlorene zu suchen und zu retten. Mit dem Menschensohn meint Jesus sich selber und nimmt damit ein Bild auf aus dem ersten Teil der Bibel, wo vom Menschensohn die Rede ist, als dem, der am Ende aller Zeiten als Richter auftreten wird. Aber auch der Sohn eines Menschen, der Menschen ist und gleichzeitig Gott. Ein etwas kompliziertes Wort, aber Jesus hat nur diesen Titel für sich verwendet. König, Messias, Gesalbter und so weiter, wie andere ihn nannten, hat er nie für sich gebraucht. Er sprach von sich immer als der Menschensohn. Und er sagt, ich bin gekommen, wir haben es eben auch gesungen, ich wurde Mensch, wir feiern Weihnachten, dass Gott Mensch wird, um zu suchen und zu retten. Das ist Gottes Herzschlag. Er ist gekommen, um zu suchen und zu retten. Gott hört nicht auf, die Verlorenen zu suchen. Warum tut er das? Paulus schreibt es im Neuen Testament einige Seiten weiter. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das, ihr Lieben, ist Gottes Herzschlag. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und die Wahrheit erkennen. Und wenn wir von Wahrheit reden, reden wir nicht von einer philosophischen Größe, sondern von einer Person. Jesus hat einmal gesagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Gott will, dass alle Menschen zur Erkenntnis von Jesus kommen. Und Jesus hat gesagt, ihr werdet die Wahrheit erkennen und sie wird euch frei machen. Ich glaube, dass Freiheit ein ganz, ganz hohes Gut ist. Das ist Gottes Herzschlag. Aber wer ist eigentlich verloren? Und wer will schon Verlierer sein? Ich bin KSC-Fan, ihr wisst es. Ja? Ich weiß, was es heißt, Verlierer zu sein. Oder auf der Seite des Verlierers zu stehen. Vielleicht geschieht ja heute das Wunder, wo sie abgestiegen sind, gewinnen sie jetzt vielleicht, aber ist alles verloren. Wer ist verloren? Wer ist Verlierer? Vielleicht denken wir jetzt an besonders schlimme Menschen, die sind die Verlierer der Gesellschaft und so weiter. Aber die bittere Wahrheit ist, wir alle sind Verlierer. Oder um es dir noch ein bisschen konkreter zu sagen, du bist Verlierer. Hammer, oder? An einem Sonntagmorgen, noch bei einer Taufe, so zu hören, du bist Verlierer, du bist verloren. Das ist doch mal super, oder? Also ich finde das eine richtig bescheidene Message. Wer ist schon gerne Verlierer? Aber wenn wir Verlierer sind oder verloren sind, heißt es doch, wir hatten mal etwas. Verlieren kann ich ja nur etwas, was ich mal hatte. Das ist der Unterschied zum KSC. Die hatten schon die ganze Saison nicht viel Punkte auf der Habenseite. Aber wir haben alle etwas ganz, ganz, ganz Besonderes verloren. Nämlich die Würde, in der Gott uns erschaffen hat. Die Bibel beschreibt es auf vielen Seiten, dass Gott uns mit einer besonderen Würde erschaffen hat. Und in dem Psalm 8, den ich gerade eben schon kurz zitiert habe, da heißt es einmal, Gott hat den Menschen wenig niedriger gemacht als Gott. Und als die Bibel beschreibt, als Gott den Menschen geschaffen hat, haucht Gott seinen Atem in den Menschen, göttliches Leben in den Menschen hinein. Wir sind erschaffen, um an der Quelle aller Hoffnung, aller Freude, aller Kraft zu leben. An der Quelle aller Schönheit, aller Inspiration, aller Leidenschaft. Und jetzt frage ich dich, wie sieht dein Leben aus? Wie sieht dein Alltag aus? Würdest du sagen, du lebst voll an der Quelle aller Freude, aller Zuversicht, allen Trostes, aller Schönheit, aller Inspiration, aller Leidenschaft. Du lebst im Einklang mit deinem Schöpfer. Das haben wir verloren. Und wir haben es eingebüßt. Damals in der Bibel beschreibt sie es uns als den Sündenfall, als Adam und Eva von dieser Frucht gegessen haben. Aber es geschieht jeden Tag. Jeden einzelnen Tag geschieht es mitten unter uns oder in uns. Dort, wo wir meinen, unser Leben, wir können das Leben ohne unseren Schöpfer. Ein Tag ohne Gebet, ohne mit ihm zu reden, ist ein verlorener Tag. Ein Tag ohne in seinem Wort zu lesen, weil ich glaube, dass es gut für uns ist und er uns offenbart, was er uns Gutes sagen möchte, ist ein verlorener Tag. Als ich die Predigt vorbereitet hatte, saß ich an einem Tag, als ich daran schrieb, auf dem Balkon. Es schien die Sonne. Jetzt könnt ihr schon raten, welcher Tag es war. War ja nur einer diese Woche. Es war der Freitag. Saß ich so auf dem Balkon und die Sonne schien, im Garten gespielt. Ich sah die Schönheit der Natur. Ein wunderschön blühender Kirschbaum vor unserem Balkon. Die Blumen auf der Wiese. Gänseblümchen. Also, es gibt schönere Blumen, aber in dem Moment dachte ich, was wir sogar verloren haben, ist der Sinn für Schönheit. Wie oft sehen wir Schönheit um uns, Schönes um uns herum, den ganzen Tag und wir verlieren den Blick dafür. Wir verlieren den Blick für das Schöne um uns. Wir sind verloren. Ja, die Bibelkenner unter uns, sie sagen jetzt, ha, Jesus meint damit noch was anderes. Natürlich meint er damit auch noch was anderes. Er meint damit auch, dass wir es verloren haben, einmal die Ewigkeit bei Gott zu verbringen. Aber jetzt sage ich euch mal eins. Jetzt gucken wir erstmal auf unser Leben hier, oder? Wenn wir die nächsten 6 Wochen angucken, da haben wir schon genug zu tun. Und jetzt schauen wir auf das Leben hier, wo wir so viel verloren haben von dem, wozu wir eigentlich erschaffen sind. Und wovon ich noch stundenlang schwärmen könnte, wie sehr Gott uns liebt und ein so wunderbares Leben ermöglicht. Und wir haben es verloren und verlieren es Tag für Tag, weil wir uns immer wieder bewusst und unbewusst gegen Gott entscheiden. Und Jesus könnte sagen, weißt du was, du kannst mich mal. Macht aber nicht. Er sucht und sucht und sucht jeden Einzelnen von uns. Das ist sein Herzschlag. Er gibt uns Menschen nicht auf, er gibt dich nicht auf und er gibt mich nicht auf. Ich finde das unglaublich, manchmal im wahrsten Sinne des Wortes. Wo mir die Geduld mit meinen Mitmenschen manchmal schon fehlt. Gestern Abend war ich über mich selber überrascht. Wir sitzen beim Abendessen und alle, die Kinder haben, wissen, was beim Abendessen passiert, wenn ein Glas mit Trinken steht. Genau, das ist passiert. Alles über meine Hose. Es war nicht ich, sondern eins meiner Kinder. Ich bin aufgesprungen, reflexartig, schon kurz bevor es meine Hose getroffen hat. Aber nein, ich war schon nass. Und ich wollte schon und dachte, nein, wir hatten so einen schönen Tag. Den versaue ich mir jetzt nicht. Im Bruchteil von Sekunden ging das alles bei mir ab. Den versaue ich mir jetzt nicht und ich motze jetzt nicht meine Tochter an. So. Danach war ich so stolz auf mich. Ja, Moment. Dass ich danach dachte, was bist du eigentlich für ein schlechter Vater, dass du jetzt stolz auf dich bist? Das kannst du nur sein, weil du die 10 Mal davor nicht beherrscht warst. Und deiner Tochter in etwas deutlicherem Ton gesagt hast, dass das jetzt nicht ganz so in Ordnung war mit dem Glas. Versteht ihr, wo uns manchmal schon der Geduldsfaden reißt, bei solchen Lappalien, da reißt der Gott nicht. Und er geht uns nach. Sein Herz schlägt so hoch, dass diese Möglichkeit zurückzufinden in dieses Leben, er uns. Deswegen feiern wir Ostern. Deswegen stirbt Jesus am Kreuz, um uns das wieder zu ermöglichen, um zurückzukommen in ein Leben, das Gott für uns vorhergesehen hat. Und eigentlich ist es auch genau das, warum wir heute Taufe feiern. Es ist etwas Großes, das wir heute über 3 kleinen Kindern aussprechen. Wir sprechen aus, dass sie in dieses Leben kommen mögen. Wir segnen sie und vertrauen sie Jesus an, dass sie in dieses Leben kommen mögen, das Gott für sie bereitet. Und Jesus sagt, es ist möglich, in dieses Leben zurückzukommen. Einmal traf Jesus eine Frau am Brunnen und sie unterhalten sich über Wasser. Gut, am Brunnen ist es naheliegend. Und sie reden über dieses Wasser, was da aus dem Brunnen zu den Durst und über den Durst nach wahrem Leben. Und dann sagt Jesus, wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, der wird nie wieder Durst bekommen. Dieses Wasser wird in ihm zu einer nie versiegenden Quelle, die bis ins ewige Leben hinein fließt. Johannes 4, Vers 14, ihr könnt den Vers gleich lesen. Das bedeutet doch, Jesus ermöglicht uns dieses Leben schon hier, göttliches Leben schon hier. Es gibt so ein Modell vom christlichen Glauben, das besteht darin, dass ich mich nur für Jesus entscheiden muss und dann werde ich eines Tages schon die Ewigkeit bei Gott verbringen. Was bis dahin passiert, ist alles wurscht. Das ist Quatsch. Sonst würde es nicht heißen, dass dieses Wasser, was Jesus uns gibt, dieses Leben, für das das Wasser steht, was Jesus uns gibt, zu einer nie versiegenden Quelle wird, die bis ins ewige Leben hineinfließt. Es beginnt aber schon hier. Und das, ihr Lieben, ist faszinierend. Kannst du da passiv dasitzen? Kannst du da sitzen, mal gucken, was der Herr Pfarrer und der Herr Diakon die nächsten Wochen so erzählen werden über dieses Thema? Kotzt mich eher an, so eine Predigtreihe, jetzt muss ich 6-mal hingehen, sonst verpasse ich die Hälfte. Kannst du da so dasitzen? Oder muss es dich nicht vom Hocker oder vom Stuhl reißen und sagen, ja, ich will in diesen Herzschlag Gottes reingehen. Ich will da reingehen. Ich will das miterleben. Ich will erleben, wie dieses göttliche Leben in mir wieder zum Tragen kommt. Und ich will dabei sein in den nächsten 6 Wochen für meine 42 Freunde oder wie viel du auch immer hast. Ich will dabei sein und ich will sie mit hineinnehmen. Und müsste es dann nicht so sein, wie das Thema dieser ersten Woche, ich verbreite die gute Nachricht von Jesus Christus aus Überzeugung. Ton.
Darf ich Ihnen unseren Siemens Z3.0 vorstellen?
Ja, klar.
Also sehen Sie mal, hier sehen wir die verschiedenen Saugstärken. Und zwar von ganz leicht auf sehr, sehr stark. Dann können Sie hier mitverfolgen, wenn Ihr Beutel voll ist und wann Sie den wechseln müssen. Ein sehr flexibler Schlauch und ein Saugrohr aus Alu, im Gegensatz zu anderen Billigprodukten im Bereich von Staubsaugern. Kabel 15 Meter lang, damit können Sie überall in jede Ecke problemlos saugen.
Okay, und wie sieht es denn mit verschiedenen Bodentypen aus? Jetzt zum Beispiel Parkettboden.
Saugt optimal.
Und Fliesen oder
Laminat? Ohne Probleme. Reinigungsaufwand 0.
Okay, und wie sieht das aus mit Haustieren, also die Haare von den Haustieren?
Also ich habe den Staubsauger auch getestet, ich besitze auch eine Katze und muss sagen, der Staubsauger ist wirklich der Hammer. Der kann alles, wenn man das so sagen kann.
Das hört sich ja echt genial an. Wie sieht das eigentlich aus? Kann ich den gleich mitnehmen oder?
Ja klar, an der Kasse sind die Produkte schon bereits verpackt, dann können Sie den gleich mitnehmen.
Okay, danke schön.
Bitte schön.
Entschuldigung, ich habe da noch eine Frage. Wie sieht das aus? Sind Sie gläubig wegen dem Kreuz?
Ja, schon.
Und was glauben Sie?
Kann es sein, dass es uns manchmal ähnlich geht, dass wir von einem Staubsauger mehr erzählen könnten, als von der Hoffnung, die in uns steckt? Von einem Staubsauger mit 15 Meter Kabel und einem Schlauch, der sich biegen lässt. Ich verbreite die gute Nachricht von Jesus Christus aus über. Ich glaube an die Kraft der Überzeugung. Ich glaube, dass Überzeugung etwas anderes ist als Überreden. Ich glaube, Überzeugung lässt uns mutig sein, zuversichtlich, hoffnungsvoll. Meine Kinder haben seit einiger Zeit eine neue Masche, wenn sie etwas von mir wollen. Dann sagen sie zu mir, Papa, hör bitte erstmal ganz zu. Oder sie sagen, Papa, ich weiß, es gefällt dir jetzt nicht, aber. Und dann tragen sie ihr Anliegen vor, das in meinen Augen relativ klein ist, aber in ihren Augen relativ groß ist und für sie sehr wichtig ist. Und sie versuchen, mich zu überzeugen. Und sehr oft schaffen sie es auch. Und ich bin froh, dass wir noch eine weibliche Instanz zu Hause haben, die für die Kindererziehung noch zum Gelingen beiträgt, sozusagen. Weil meine Kinder schaffen es wirklich. Ich muss manchmal wirklich sehr mit mir kämpfen, damit sie mich nicht überzeugen, auch wenn ich genau weiß. Nein, du kriegst es jetzt nicht. Das nennt man Erziehung. Kinder nennen es Erpressung. Aber ich nenne es Pädagogik. Mir fällt es manchmal richtig schwer, weil sie so überzeugend sind. Und nur wer überzeugt ist, kann andere überzeugen, ohne zu manipulieren. Nur wer überzeugt ist, kann andere überzeugen, ohne sie zu manipulieren. Weil Überzeugung eine unglaubliche Kraft hat. Meine Kinder schaffen es immer wieder bei mir. Und ihr kennt vielleicht auch Menschen in eurem Umfeld, die sind so von etwas überzeugt, die verkaufen dir in Afrika noch eine Heizung. Ich habe während meines Studiums in einem Callcenter gearbeitet, wo wir für einen Fachverlag Bücher verkauft haben im Bereich Qualitätsmanagement und Arbeitssicherheit. Ich habe Theologie studiert, ich hatte keine Ahnung, was ich da verkaufe. Wir hatten einen Gesprächsleitfaden, das waren so 3-4 DIN A4 Seiten, auf denen stand drauf, was in diesem Buch alles zu lesen ist und nach welchen ISO-Normen man zertifiziert und was weiß ich was alles und was wichtig ist für die Arbeitssicherheit. Und so telefonierten wir dann Kunden an oder die Kunden werden sollten. Und ich wundere mich bis heute noch, warum ich manches vertickt habe. Das ging alles mit reichen Dingen zu. Nicht, dass ihr denkt, ich habe da komische Sachen gemacht, aber ich habe da Sachen verkauft, von denen war ich überhaupt nicht überzeugt. Warum? Weil ich sie nicht kannte. Ich hatte diese Bücher teilweise nie in der Hand. Ich hatte eine Produktbeschreibung und musste die dann verkaufen. Es hat furchtbar Spaß gemacht, weil wir haben durch Schulungen gelernt, wie ich mit den Kunden kommunizieren muss, damit sie ein paar Mal Ja sagen, damit sie auch ganz am Ende Ja sagen, wenn ich sie frage, ob sie das Buch wollen. Wenn ihr euch also wundert, wenn ihr mit mir redet, warum ihr so oft Ja sagt, wenn ihr mit mir redet, dann liegt es an den Nachwirkungen dieser Schulung. Wie steht es um deinen Glauben? Bist du überzeugt von dem, was du glaubst? Oder ist es etwas auswendig Gelerntes? Ist es etwas, was du glaubst, weil es andere glauben? Weil du es vielleicht von Kindesbeinen mitbekommen hast? Oder glaubst du überhaupt? Was kann man noch glauben? Wie sieht es aus mit der Überzeugungskraft deines Glaubens? Diese Predigtreihe ist vielleicht auch ein Moment, gut, einen Moment innezuhalten und zu fragen, was glaube ich eigentlich? Was glaube ich eigentlich? Es geht nicht um das Weitergeben von schlauen Sätzen und theologischen Richtigkeiten. Wenn du Menschen wirklich helfen möchtest in deinem Umfeld, wenn du 42 Tage für deine Freunde leben willst, dann überzeuge sie aus einer Kraft des Glaubens und nicht aus einer Kraft der Richtigkeiten. Weil dann ist das, was du sagst, hat keine Kraft, sondern dann sind es maximal Rat für deine Mitmenschen. Aber ich glaube an die Kraft der Überzeugung. Nicht anders könnte heute überhaupt der christliche Glaube bestehen. Überlegt nur mal, in der Antike eine Story, die darauf beruht, dass jemand gestorben ist und wieder auferstanden ist. Wie verrückt ist das eigentlich? Eine Story, die darauf beruht, dass die ersten Zeugen Frauen waren. Warum waren die ersten Zeugen Frauen? Klar, damit sie schneller rumspricht. Ich durfte an Ostern nicht predigen, also muss ich den Osterwitz nachträglich einbringen. Ist natürlich alles Quatsch. Aber in einer patriarchalischen Gesellschaft, in der leider, und das sage ich jetzt wirklich irgendwie gar nicht, doch wertend, weil ich es schrecklich finde, Frauen hatten damals keine Rechte. Es war so. Sie wären froh um die Rechte, die Frauen heute haben, auch wenn wir immer noch hinterher hinken. Aber damals hatten Frauen keine Rechte, kein Gehör, kein Standing. Ausgerechnet Frauen waren also die ersten Zeugen. Und Männer, die um Jesus herum waren, waren teilweise Halunken, Zöllner. Ich meine, wenn das keine Überzeugungskraft hätte, dann wäre das ja ein Hirngespinst. Und dass dann auch noch in den ersten Jahrhunderten und bis heute Menschen sich dafür verfolgen lassen, einsperren lassen, foltern lassen, sogar sterben. Das geht nur, wenn du von etwas überzeugt bist. Und deswegen bringe deine Freunde aus Überzeugung zu Jesus. In der Bibel wird es einmal berichtet, wie 4 Männer einen Freund haben, der nicht gehen konnte, der gelähmt war. Und sie haben gehört, dass Jesus im Ort ist und predigt. Und sie machen sich auf den Weg, weil sie Vertrauen haben, dass Jesus ihren Freund heilen kann, zu Jesus. So, die Bibelkenner unter uns, die wissen, in diesem Haus war es voll. Ja. Und was machen die? Die machen etwas total Verrücktes, was uns bürokratischen Deutschen nie einfallen würde. Sie steigen aufs Dach, damals ein Flachdach, relativ einfache Konstruktion, und machen in dieses Dach ein Loch. Man stellt man sich das heute mal vor, bei uns in Deutschland, abgesehen davon, dass das bei unseren Dächern schwierig wird. Sie machen ein Loch in das Dach und lassen ihren Freund zu Jesus hinunter. Und Jesus heilt diesen Freund. Das ist schon abgefahren genug, aber darauf kommt es mir im Moment noch gar nicht mal an, dass Jesus diesen Freund geheilt hat. Was diese Freunde getan haben, soll uns zum Vorbild werden in dieser Predigtreihe. Und diese fünf Gedanken, die will ich dir zum Schluss mitgeben. Das erste ist, die Freunde nehmen Anteil am Leben ihres Freundes. Er tut ihnen leid. Sie nehmen Anteil an den Freuden, aber auch am Leiden. Und ich frage dich, wo nimmst du Anteil am Leben deiner Freunde? Vielleicht sagst du, ja, klar, okay, ich bin ja schon, also es ist ja schon mein Freund, ich nehme ja Anteil, ja. Aber ich glaube, manchmal sind wir doch sehr gleichgültig gegenüber unseren Mitmenschen. Und jeder tut das anders. Nicht, weil der eine jeden Tag nachfragt, hey, wie geht's dir, muss es der andere auch tun. Mancher macht es mehr mit Worten, anderer macht es mehr mit Taten. Aber nimm Anteil am Leben deiner Freunde. Mach mal die nächste Folie bitte, weil da kommen die nämlich schon. Ha, da sind sie. Freunde, das ist das zweite, erwarten alles von Jesus. Wovon erwartest du etwas für deine Freunde? Wovon? Wenn du hörst, dass es einem deiner Freunde schlecht geht, dass eine schwierige Situation vor ihm steht, wovon erwartest du Hilfe für deinen Freund, für deine Freundin? Irgendwie aus netten Ratgebern? Oder von Jesus? Freund zu Jesus. Die vier Freunde, sie erwarten und hoffen nicht nur etwas von Jesus, sondern sie handeln auch. Und das finde ich faszinierend. Sie gehen dem nach, sie bringen ihren Freund zu Jesus. Und was machst du mit deinen Freunden? Das Gebet ist die einfachste Form, um unsere Freunde zu Jesus zu bringen. Das vierte ist, sie lassen sich nicht entmutigen. Sie kommen vor dieses volle Haus und könnten umdrehen und sagen, Mist, zu spät, das Haus ist voll. Sie werden kreativ. Jetzt lade ich dich nicht ein, Dächer abzudecken. Nicht, dass du denkst, ich habe am Sonntag gehört, ich soll jetzt so Sachen machen. Nein, aber ich lade dich ein, kreativ zu werden. Lass dich nicht entmutigen, wenn es in der Freundschaft mal kriselt. Oder wenn du den Eindruck hast, dass ein Freund, eine Freundin resistent ist gegenüber deinen Gedanken, auch von Jesus zu erzählen. Werde kreativ. Und das Letzte ist, die Freunde lassen los. Und das ist für mich die entscheidende Stelle in dieser ganzen Geschichte. Die steht nur leider so nicht in der Bibel explizit drin. Aber stellen wir es uns bildlich vor, durch das Dach an Seilen lassen sie den Gelähmten auf einer Decke vor Jesus. Und jetzt baumelt er vor Jesus. Er glaubt, der hat die ganze Zeit da gebaumelt. Erstmal Aufruhr. Ja? Und der baumelt da wie in so einer Hängematte. Ich glaube, sie haben ihn runtergelassen, bis er sanft auf dem Boden ankam. Dann haben sie die Seile losgelassen. Und dann hatten sie nichts mehr in der Hand. Dann war ihr Freund bei Jesus. Und jetzt konnten sie nichts mehr tun. Lass deine Freunde los. Du meinst manchmal am besten zu wissen, was für deine Freunde gut ist, aber wirklich wissen tut es Jesus. Du hast am Eingang, ich hoffe, es hat gereicht, eine Karte bekommen. Eine VIP-Karte, 1x1. Und diese Karte soll dich ermutigen. Vielleicht fällt dir schon ein Freund, eine Freundin ein. Vielleicht machst du dir im Laufe des Tages Gedanken. Ich will es auch tun und ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Es kann sein, ich scheitere kläglich, aber ich will es mir vornehmen, jeden Tag dieser Predigtreihe, jeden einzelnen Tag, eine Minute für einen Freund zu beten. Du kannst Freund auch durch Nachbarn, Arbeitskollegen, Schulfreund, Vereinskamerad, was auch immer ersetzen. Für eine Person, die dir am Herzen liegt. Was meinst du, was im Leben dieser Person sich ändern kann, wenn du 42 Tage, eine Minute jeden Tag für diese Person betest? Ich glaube, es kann Großes passieren. Und so nimmt Gott dich hinein in seinen Herzschlag. Und so kannst du nicht sitzen bleiben und sagen, Mensch, ist mir doch egal, was sie da machen. Nein, Gott nimmt dich mit rein und sagt, hey, ich will diese Welt verändern, aber ich will es mit dir tun. Und wir wollen diese 6 Wochen über mit einem bestimmten Lied immer wieder begleiten. Mal singen wir es, mal hören wir es. Heute wollen wir es hören und singen. Für manche ist es vielleicht neu. Dieses Lied heißt Gott unserer Städte. Jetzt wäre Städte für unsere Gemeinde vielleicht ein bisschen hochgegriffen. Nennen wir es Gott unserer Dörfer. Aber dieses Lied soll wie so ein Motto-Lied für diese 6 Wochen werden, weil wir darauf hoffen und vertrauen, dass noch größere Dinge geschehen, dass Wunder geschehen. Wenn wir Gott widerspiegeln, geschehen große Dinge, weil Gott uns mit hineinnimmt in seinen Herzschlag, das Verlorene zu suchen und zu retten.